Die meisten Menschen hierzulande hätten gerne eine eigene Immobilie, aber viele können sich nicht zu einem Kauf durchringen. Und das liegt nicht längst immer nur am Geld. In den vergangenen beiden Ausgaben unserer Podcast-Serie Zwei Zimmer Küche Bad haben wir deshalb die ersten Schritte in das eigene Haus oder die eigene Wohnung erläutert und unter anderem darüber gesprochen, ob ein Immobilienkredit wirklich so teuer ist und wie man richtig mit dem Makler spricht.
Genau, und in dieser Folge Nummer 3 von unserer Miniserie gehen wir etwas mehr ins Detail und sprechen nochmal über ein paar Spezialfragen zum Thema Immobilienkredit und Hauskauf. Vor allem beim Kauf einer gebrauchten Immobilie gibt es ja inzwischen so einiges zu beachten, Stichwort Heizungsgesetz und Sanierung. Deshalb fragen wir uns jetzt, was ist eine gute Immobilie und wie geht das eigentlich genau mit diesem Kredit?
Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Celine, ich möchte gleich mal anknüpfen an die zweite Folge unserer Immobilienkauf-Trilogie.
Die Immobilienmakler und ihre doch sehr blumige Sprache war da ja das Thema.
Ja, das war eine gute Folge, die hat Spaß gemacht. Es ging da ja um die fehlerhaften oder sogar lückenhaften Angaben, ne, von Immobilienmaklern in der Anzeige. Mir ist übrigens noch ein Beispiel eingefallen, das wollte ich noch so ein bisschen nachliefern. Das haben wir ja gar nicht mehr unterbringen können.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Noch mehr lichtdurchflutete und verkehrsgünstig gelegene Wohnungsbeispiele?
Ja, so ähnlich. Also das war nämlich wirklich so der Beginn meines schwierigen Verhältnisses zu Immobilienmaklern, muss ich sagen. Wie alles begann. Das Stichwort war wirklich lichtdurchflutet. Und das ist jetzt auch schon echt etliche Jahre her, muss man sagen. Da gab es in den Online-Portalen, die wir so kennen, noch keine Grundrisse und Fotogalerien, sondern nur ganz grob Beschreibungen. Und wir hatten das damals sogar in einer Zeitungsanzeige gefunden. Also jedenfalls, wir sind von Berlin nach Hamburg gefahren, um da eine Wohnung zu besichtigen. Wir sind umgezogen in die Hansestadt. Ne? Und da war in der Anzeige stand also drin, hier 3 Zimmer, 90 Quadratmeter, schöne Lage in Ottmarschen, ne? Also richtig grün. Und der Makler hatte was verschwiegen. Ein Zimmer von den 3 Zimmern lag nämlich im Souterrain. Das waren dann 35 Quadratmeter und auch noch ein Durchgangszimmer ins Gäste-WC. Also irgendwie die Hälfte der Wohnung gefühlt lag unter der Erde.
Ja, schön, so ein Zimmer im Keller. Aber da würde ich ja sagen, das grenzt ja schon an arglistige Täuschung.
Das war auch echt mies. Also wir sind dann auch ziemlich enttäuscht wieder abgedampft. Und ja, das war sogar von einem der ganz großen Vermittlermarken in Deutschland. Und damals, wie gesagt, da begann das bei mir mit dem Misstrauensverhältnis zu Wohnungsmaklern.
Und jetzt nennt man dich in der Branche nur noch den Maklerschreck.
Ja, es gibt da so ein bisschen Kritik an meiner Berichterstattung. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber nun ja, also in der Welt und der Welt am Sonntag gab es schon etliche Artikel, wo wir uns auseinandersetzen mit Provisionshöhen und Informationen. Aber jetzt machen wir nicht noch eine Maklerfolge, sondern jetzt nochmal auf das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also es gibt nämlich ein paar ganz wesentliche Informationen, die zu jeder Immobilienbesichtigung dazugehören.
Wie viele Zimmer im Keller liegen.
Ja, genau. Also jetzt mal abgesehen davon, ja. Und das ist jetzt wirklich in Kaufinseraten heute ganz, ganz wesentlich und fehlt aber oft noch. Und zwar geht es um den Energieverbrauch einer Immobilie.
Ah, okay. Den kennt ja jeder, den Energieausweis, auch von Kühlschränken oder so, aber eben auch für Häuser, ne? Du meinst das Ding mit der Farbskala dunkelgrün bis dunkelrot, A+ bis H. Aber soweit ich weiß, ist das doch beim Kauf von Immobilien oder Verkauf vielmehr doch längst Pflicht, oder?
Ja, man muss irgendwie dazu Angaben machen, eigentlich in so einer Anzeige, aber trotzdem liegt der nicht immer wirklich vor. Da steht ja manchmal einfach, ja, der ist noch in Arbeit oder irgendwie sowas. Ja. Aber dabei muss man sagen, es stellt sich heraus, gerade in den letzten Monaten, dass die energetischen Eigenschaften von der Immobilie eine immer wichtigere Rolle spielen für den wahren Wert. Ja, das haben wir jetzt gerade erst nochmal aufgeschrieben auch. Da gab es 2 größere Marktuntersuchungen, einmal vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und einmal von Immowelt. Das Online-Portal, das gehört wie Welt zu Axel Springer, das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle
Disclaimer,
auch nochmal sagen. Den Artikel dazu oder die 2 Artikel dazu können wir hier nochmal in die Shownotes stellen übrigens zum genauen Nachlesen. Da gibt es noch ein paar Grafiken dazu. Also Immowelt beispielsweise hat Häuser und Wohnungen miteinander verglichen, die ziemlich genau die gleichen Eigenschaften haben. Also Baujahr und Wohnfläche und die Lage ungefähr, alles genau gleich. Und die haben sich nur unterschieden im Energiewert. Also einmal sozusagen ungedämmt und eine alte Heizung und Fenster und einmal richtig tiptop saniert im Vergleich dazu. Und das Ergebnis war, der Verkaufspreis bei den beiden Vergleichsobjekten, da beträgt der Unterschied 25%. Also eine A-Top-Immobilie ist ein Viertel teurer als eine H-Immobilie.
Lass mich raten. Ich würde jetzt mal vermuten, dass dieser Preisunterschied vermutlich genau die Summe ist, die man reinstecken müsste, damit dann aus einem H ein A-Plus wird, so ungefähr.
Ja.
Ne? Also bei einem Einfamilienhaus kann man das wahrscheinlich ziemlich gut nachvollziehen. Wenn man ein energetisch veraltetes Haus hat, ich sage jetzt mal 300.000 Euro, vergleichbares Tophäuschen für 400.000, dann wäre dann der Betrag für 100.000 Euro, ein Viertel für neue Fenster und Dach- und Kellerdämmung, Heizung. Das erscheint mir jetzt mal so ganz grob über den Daumen gerechnet realistisch.
Ja, 100.000 Euro für so ein Häuschen, das muss man wirklich rechnen, also wenn da nichts dran gemacht worden ist.
Ja, klar.
Ja. So, jetzt haben wir ja aber die ersten Schritte in die Immobilie hier als Thema und da geht es jetzt nicht gleich um das Einfamilienhaus. In unserer ersten Folge hatten wir das Beispiel einer Wohnung für 150.000 Euro und da haben wir gesagt, ja, das kriegt man gekauft für eine Kreditrate von 700 oder höchstens 800 Euro
genau.
Im Monat. Ja. So, jetzt ist eine Wohnung logischerweise meistens Teil einer Wohnanlage in einem Mehrfamilienhaus. Und da ist der Energieausweis nicht so super aussagekräftig. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ausweisarten. Einer zeigt den Verbrauch und die andere Variante den theoretisch von einem Berater errechneten Primärenergiebedarf. Total komplex, ja, können wir nochmal extra Folgen machen, machen wir jetzt nicht. Bei Wohnungen geht es meistens um den Verbrauch, ja, der wird da angezeigt. Und die Zahl ist in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. Klingt auch wieder kompliziert, aber das ist eine Zahl, die sollte man irgendwann gut kennen. Also am besten so, wie man den Sprit- oder den Stromverbrauch des eigenen Autos kennt, soweit vorhanden. So, und die meisten Wohnungen, um die es geht, dürften im Ausweis eigentlich so einen Wert haben von C bis E. Und da sind die Preisunterschiede jetzt gar nicht so groß. Dafür gibt es woanders Überraschungsmöglichkeiten.
Ah, das Monster lauert im Keller, wie immer, vermute ich. Also wir berichten ja regelmäßig über das Gebäudeenergiegesetz, also Vulgo-Heizungsgesetz.
Habecks Heizungshammer.
Exakt, Habeck, der in die Keller kommt und die alte Ölheizung rausreißt. Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten, aber es wissen nicht alle, welche Regeln wann gelten. Ich bin jetzt so weit auf dem Stand, dass ich glaube, dass wenn man das nächste Mal eine neue Heizung einbauen muss, weil die alte kaputt ist, dann muss eine Wärmepumpe rein, es sei denn, es gibt Fernwärme vor Ort.
Ja, so, das ist jetzt so ganz die ganz einfache Variante, ne? Und in Mehrfamilienhäusern, und wie gesagt, wir reden ja jetzt von einem Wohnungskauf, wird es wahrscheinlich irgendwelche Hybridlösungen geben, Wärmepumpe und Gasbrenner, also irgendwie sowas. Aber da können wir halt nochmal eine Trilogie machen, das ist hier eine extra Heizung.
Ich freue mich drauf.
Ich weiß nicht, oder unendlich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die technische Ausstattung im Keller, nochmal, die ist total entscheidend, wie gesagt, gerade eben. Die kann 25% Preisunterschied ausmachen. Das heißt, wenn man so eine Wohnung besichtigt, muss man genau danach fragen, lieber Makler, lieber Verkäufer, was steht eigentlich im Keller? Wie alt ist das, was da im Keller steht? Aber auch, was sagen die anderen Eigentümer dazu? Sind da vielleicht irgendwelche Modernisierungen ohnehin schon geplant? Und deswegen muss man einen Blick werfen in die Protokolle von den Eigentümerversammlungen, ja, von diesen Sitzungen, die einmal im Jahr stattfinden bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Da kann man dann sehen, ob da auf einen eine größere Ausgabe zukommt nach dem Kauf. Ja.
Genau, aber das sind Fragen, die man bei der ersten Besichtigung wahrscheinlich nicht alle beantwortet bekommt,
nee, das ist
vom
echt
Makler
viel.
Und dem Verkäufer.
Ja.
Also sie müssen da auch teilweise selber ihre Unterlagen zusammentragen. Und deswegen an dieser Stelle ein drittes Mal die Erinnerung, wie in jeder anderen Folge unserer kleinen Immobilienkaufserie, bitte, bitte macht mehr als einen Besichtigungstermin, wenn es eine Immobilie gibt, die euch wirklich interessiert. Denn frühestens beim zweiten dürften der Makler oder der Verkäufer dann soweit sein, dass sie auch euch wirklich alle Fragen beantworten können. Den Energieausweis, Infos über geplante Investitionen und so weiter und so fort. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, den zweiten Termin könnt ihr gleich noch für eine andere
Uhrzeit
nutzen, genau, andere Tageszeit vereinbaren, denn dann habt ihr auch gleich einen Blick darauf, wie es denn da so tagsüber nachts am Feierabend aussieht. Ihr kriegt einen Eindruck davon, ob da vielleicht abends eine Lüftung vom Restaurant in der Nähe euch den Schlaf raubt.
Oder so schöne Gerüche von der Dönerbude
reinwabern. Sehr schön. Oder auch einfach nur zur Rush-Hour mal vorbeigucken und schauen, wie viel ist da tatsächlich auf der Straße los vor der Tür. Das heißt also, ein zweiter Termin sollte unbedingt möglich sein. Und um das auch nochmal zu sagen, außer in Toplagen, in den angesagten Großstädten, Uni-Großstädten und so, oder eben bei Neubauten, aber über die reden wir hier eher sowieso nicht, weil die zu teuer sind. Also abgesehen von diesen Ausnahmen ist es jetzt auch nicht so, dass die Interessenten unbedingt Schlange stehen. Das heißt, wir haben einen Käufermarkt, es gibt meistens Verhandlungsspielraum und ihr könnt euch genug Zeit für eine Entscheidung lassen.
Kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ne? Es gibt jetzt auch schon so langsam Kollegen, die sagen, nee, ihr müsst euch beeilen beim Immobilienkauf. Aber das ist sowieso nie gut, ja, weil dafür geht es einfach echt um zu viel Geld und dann lieber halt auch mal eine Sache sein lassen. Der Vorteil ist nämlich jetzt in dieser Phase, die wir haben, du sagtest Käufermarkt, man hat auch ein bisschen mehr Zeit für den Immobilienkredit, also für die Finanzierung. Und das ist jetzt ein zweiter größerer Aspekt. Das haben wir bisher noch nicht so ganz genau beleuchtet in unserer Kaufen-Trilogie. Da haben wir so ein bisschen mit den Begriffen Zins und Tilgung herumgespielt. Ja, also klar, die Zinsen, das hatten wir schon mal gesagt, das sind praktisch die reinen Kosten des Immobilienkaufs bei dem Kredit. Da kommen noch dazu diese Nebenkosten mit Steuer und Makler, das hatten wir auch. Und die Tilgung auf der anderen Seite ist die Sparbüchse. Ja, wir haben ja immer noch diese 700 Euro vor Augen. Also Ökonomen mögen uns das verzeihen, dass wir hier so ein bisschen alles sehr vereinfachen. Ja. Aber im Grunde genommen läuft es immer auf ein, zwei Sachen hinaus. Die Grundregeln des Immobilienkredits. Und da muss ich echt mal zugeben, die waren mir auch gar nicht so klar, ja, als wir den ersten Kredit da abgeschlossen haben. Da habe ich ja diese Zahlenkolonnen da gesehen.
Das ist beruhigend, dass selbst jemand wie du da nicht gleich alles parat hat.
Ich habe nicht wirklich verstanden, was eigentlich was bedeutet. Also da stehen erstmal in dem Kreditangebot die gleichbleibenden Monatsraten drin, also zum Beispiel 700 Euro. Ja, und da drin sind Zins und Tilgung, okay. Aber da geht's schon mal los, da ist denn die Rede von anfänglicher Tilgung. Und das hat folgende Bewandtnis. Wir schließen in Deutschland normalerweise ein Annuitätendarlehen ab.
Tolles Wort.
Ja, das ist schön. Ja, das ist die Annuität. Das steht einfach dafür, dass wir praktisch pro Jahr immer die gleiche Menge an Geld an die Bank zahlen. Das ist ein Vorteil, ja, da kann ich schön mit planen, das ist echt gut. Aber in diesem Annuitätendarlehen geht im Laufe der Zeit der Zinsanteil zurück und der Tilgungsanteil steigt. Ja, also am Anfang zahle ich zum Beispiel 2% und später dann 2,1, 2,2 und 2,5 und so weiter. Das liegt daran, dass der Schuldenberg sozusagen im Laufe der Zeit zusammenschrumpft. Und je kleiner dieser Restschuldenberg, desto kleiner ist logischerweise die Summe, die man an Zinsen dafür bezahlen muss.
Genau, wenn man sich einmal hineingedacht hat, dann geht's. Aber am Anfang ist diese ganze Mechanik sehr schwierig zu durchschauen, vor allem wenn man jetzt nicht irgendwie Tag ein, Tag aus damit zu tun hat. Deshalb ist es wichtig, da nicht die Augen davor zu verschließen, auch wenn man irgendwie denkt, hui, das ist doch ganz schön viel Geld, was da jetzt irgendwie anfällt, sondern man sollte sich schon im ersten Angebot für einen Immobilienkredit, wenn man bei der Bank ist, einen genauen Tilgungsplan zeigen lassen. Also in welchem Monat, in welchem Jahr in der Zukunft, ab dem Immobilienkauf, zahlt man genau wie viel Zinsen und wie viel Tilgung und wie viel Restschuld ist jeweils am Jahresende übrig. Das ist auf den ersten Blick erstmal sehr ernüchternd, denn gerade in den ersten Jahren geht die Restschuld kaum zurück. Also wenn man sich da so die Kurve vorstellt, dann wird die nur sehr, sehr, sehr langsam flacher, selbst nach 10 Jahren.
Ja, das ist echt frustig. Also jetzt kommen ein paar Zahlen, also Vorsicht, ja. Wir sind nochmal bei unserer 150.000 Euro Wohnung für diese 700 Euro Monatsrate. Und wir hatten mal gesagt, das Eigenkapital am Anfang, also die Ersparnisse, die wir mitbringen, waren 20.000 Euro auf dem Konto. So, und da kriegt man jetzt aktuelle Angebote, also sehr konservativ gerechnet, für 3,9% Zins und 2% anfängliche Tilgung, ja. Und dann läuft es darauf hinaus, wir haben das Eigenkapital, das ziehen wir alles ab, dann kriegt man ein Darlehen in der Höhe von 143.000 Euro. So, und jetzt kommt diese Ernüchterungsgeschichte. Selbst nach 10 Jahren Rückzahlungsdauer, da hat man also schon eine ganze Weile dran rumgestottert an diesem Kredit, jeden Monat 700 Euro, bleiben nach 10 Jahren immer noch 108.000 Euro Schulden übrig. Also getilgt hat man nur 35.000. Zinsen hat man dafür 50.000 Euro gezahlt. Das geht dann erst später deutlich zurück. Aber auch bei diesem Kredit ist man erst nach 27 Jahren schuldenfrei. Ja, das ist irgendwie echt, das sind Zeiträume. Klingt erstmal nicht schön, sollte man im Blick haben, ist aber auch kein Grund, nervös zu werden.
Nee, wenn man vorher weiß, man zahlt und zahlt und zahlt und erstmal sieht es so aus, als würde es sich da überhaupt nichts tun.
Du zahlst die Zinsen, das sind die Kosten, die Tilgung, nochmal, ist die Sparbüchse und du hast ja was. Das hatten wir auch in der ersten Folge nochmal klar gemacht. Das ist jetzt nicht so wie ständig zu McDonald's gehen für 700 Euro oder irgendwie ein Auto kaufen oder so, sondern du hast ja immer noch was da stehen, nämlich eine Immobilie.
Dann hat man was Eigenes.
Ja.
Um es mit Loriot zu sagen. Nein, also nochmal, dann hilft auch, glaube ich, immer mal wieder so ein Blick auf diese Kurve, die man sich dann, den Tilgungsplan, den man sich hat ausrechnen lassen, dass man sieht, okay, das hat alles so seine Richtigkeit. Wichtig ist allerdings auch zu wissen, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen zwischendurch Glück habt und zu Geld kommt, also sei es durch ein Lottogewinn, Erbe, ihr habt das zurückgelegt, das Jahr war nicht so teuer wie geplant oder, dann könnt ihr in der Regel eine Sondertilgung machen, also etwas auf das Schuldenkonto einzahlen. Da müsst ihr allerdings immer bedenken, ob das wirklich lohnt. Denn da kommt ihr zur individuellen Lebensplanung. Es ist, je nachdem, wie ihr plant, ob ihr Familie haben wollt oder euch anderweitig vergrößern wollt, eher unwahrscheinlich, dass ihr in der ersten Wohnung, die ihr euch gekauft habt, auf 50 Quadratmetern, dass ihr da für immer wohnen bleiben werdet.
Anderweitig vergrößern, fand ich jetzt irgendwie sehr, sehr gut.
Ja, und meine Plattensammlung.
Ja. Also ja, natürlich, ja stimmt. Ja, man kann einfach auch Dinge anschaffen, die Platz brauchen. Das ist wahr. Hast du vollkommen recht. Habe ich gerade kurz überlegt.
Ach so, du hast über den Body Mass Index nachgedacht.
Ja, ich habe gerade kurz gedacht, so ja, wow, da muss ich echt noch viel trainieren gehen, um mich, naja. Also egal, man kann auch wirklich echt cool bleiben, was diese Rückzahlung angeht. Es gibt auch Leute übrigens, das ist eine ganz eigene Philosophie, nochmal in eigener Podcast-Folge, die sagen, ey, bezahl nur die Zinsen und tilg am besten gar nichts. Vor allem, wenn du jetzt als zum allerersten Mal eine Immobilie kaufst, von der du glaubst, dass du irgendwann wieder verkaufst. Ja, also das sind dann die Leute mit den ganz starken Nerven. Ansonsten kann man immer sagen, Stichwort Flexibilität. Also wenn man jetzt nach ein paar Jahren ausziehen möchte, wie gesagt wegen der Vergrößerung, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man behält die Wohnung und vermietet die einfach. Ja, wenn es gut läuft und man bekommt genug Miete, zahlt man einfach die Monatsrate aus Zins und Tilgung aus der Miete, aus den Mieteinnahmen zurück, ja, die 700 Euro.
Man also, muss dann allerdings die Miete bezahlen für die Wohnung, in der man dann selber wohnt.
Ja, ja, klar, aber da fängst du dann ja sozusagen wieder bei Null an. Ne? Das kann ja wieder ein neuer Kauf sein und klar, du hast dann netto wieder eine neue Mietzahlung bei einer Mietwohnung, aber jetzt gehen wir mal davon aus, die Wohnung, die du zuerst gekauft hast, bei diesem ersten Schritt ins Wohneigentum, trägt sich selbst. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man da so ein paar Jahre drin gewohnt hat. Die Mieten steigen ja auch. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, wenn du in einer Okay-Lage dich befindest mit der Wohnung, dass du da richtig dick Minus machst. So, die zweite Möglichkeit, man verkauft die Wohnung einfach wieder. Ne? So, und da ist wichtig, dass man bei der Kreditvariante darauf achtet, nicht zu lange Laufzeiten abzuschließen oder Zinsbindungsfrist. Ja? Üblich sind 5 oder 10 Jahre Zinsbindungsfrist. Das bedeutet, nach 5 Jahren beispielsweise kannst du verkaufen und in einem Rutsch den Rest der Schulden an die Bank zurückzahlen, ohne dass es eine Strafgebühr gibt. Die Vorfälligkeitsentschädigung, das verlangen die Banken so dafür, dass denen sozusagen Zinsen entgehen zwischendurch. Also man kann, ich glaube, das ist eh eine Empfehlung, die auch oft gemacht wird, den ersten Immobilienkredit des Lebens mit kurzer Laufzeit abschließen, nur 5 Jahre, und dann kann man schnell wieder aussteigen. Verkaufen, zurückzahlen. Ja, oder halt eben vermieten und den Kredit weiterlaufen lassen.
Okay, aber da sind wir schon beim Immobilienkauf für Fortgeschrittene und das hier war jetzt ja erstmal unsere kleine Trilogie für Anfänger.
Ganz genau, für die Immobilienkarriere am Anfang.
Das Fazit.
Wenn ihr etwas für euch Passendes gefunden habt und ihr darüber nachdenkt, wirklich zum Kauf zu schreiten, lasst euch auf jeden Fall vorher den Energieausweis vorlegen, denn von A+ bis H ist alles möglich. Und das hat einen entscheidenden Einfluss nicht nur auf die Heizkosten, die ihr zu zahlen habt, sondern auch auf den zukünftigen Wert der Immobilie, Stichwort Heizungsgesetz und Sanierung. Bei Wohnungen ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil der Energieausweis für das gesamte Gebäude gilt. Das heißt, das ist nicht so aussagekräftig. Da hilft es euch am meisten, wenn ihr auf den Wärmeverbrauch achtet. Und außerdem solltet ihr unbedingt in Erfahrung bringen, was für eine Heizung im Keller steht und ob es Pläne gibt, die zu ersetzen durch eine Wärmepumpe, denn das wird schnell teuer.
Was die Finanzierung angeht, geht es darum, einen Kredit abzuschließen, der nicht zu lange läuft, auch wenn sich das nach mehr Sicherheit anhört mit mehr Jahren, aber es ist besser am Anfang flexibel zu bleiben. Also besser 5 oder 10 Jahre Zinsbindungsfrist abschließen. Dass die Zinsen in den nächsten Jahren plötzlich krass nach oben gehen und wenn man dann den Kredit verlängert, dass es dann viel teurer wird, das erwarten die allermeisten Experten im Moment nicht. Man wird sich also eigentlich zu ähnlichen Kosten wie heute immer wieder neu verschulden können. Weniger wichtig ist eine schnelle Tilgung. Man muss nicht alles Geld, was man am Anfang in den ersten Berufsjahren verdient, in die Schuldenrückzahlung kippen. Man will ja auch noch ein bisschen leben. Ja. Und solange die Immobilie nicht an Wert verliert, geht die Rechnung am Ende auch meistens auf.
So, Michael, unsere erste Trilogie zum Thema Immobilienkauf für Anfänger hat Spaß gemacht, würde ich sagen.
Ja, ganz genau. Ich hoffe auch nicht nur Spaß gemacht, sondern ich hoffe auch, die war ein bisschen informativ.
auf jeden Fall. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und freuen uns auf eine neue Folge Zwei Zimmer Küche Bad mit euch. Die hört ihr in der nächsten Woche mit einem Weltplus-Abo und bei Apple Podcasts wie immer schon 2 Wochen früher.
Wenn ihr Fragen habt oder Themenideen oder eben auch Feedback, vielleicht haben die Makler jetzt auch noch was zu sagen im Nachhinein, dann schreibt uns gerne an 2zkb@welt.de. Also auch gerne Bewertungen abgeben und Vorschläge machen.
Bis dahin freuen wir uns auf euch und macht's gut.
Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.